Ja, hallo. Ich freue mich, euch zum 48. Datengarten heute zu begrüßen. Ein kleiner Hinweis, Hannes sagt gleich an, ob er Zwischenfragen erwünscht sind oder lieber Fragen am Ende geklärt sind, abgeklärt werden. Wenn Fragen sind, bitte immer das Mikrofon benutzen, damit die Leute im Stream die Fragen hören können und wir das später auch in der Aufzeichnung mit drauf haben. Ansonsten würde ich sagen, springen wir gleich rein und freuen uns auf einen Vortrag mit Hannes zu TLS.
Ja, hallo, könnt ihr mich hören? Hallo, C. Punkt. Ich erzähl mal ein bisschen was zu Transport Layer Security und es gibt da auch irgendwie die Informationen da an dem Dings. Und zwar habe ich mich in dem letzten Jahr sehr viel mit Transport Layer Security beschäftigt. Ich habe das implementiert und die entsprechenden RFCs gelesen. Und ich wollte ein bisschen über das Protokoll was erzählen und dann auch tatsächlich über unsere eigene Implementierung, die wir so gemacht haben. Naja, und warum TLS? Warum eigentlich TLS? Also ich meine, wozu? Zuallererst ist es wahrscheinlich das am meisten benutzte Sicherheitsprotokoll im Internet. Bietet eine Point-to-Point-Verschlüsselung, also ein sicherer Kanal zwischen zwei Rechnern, zwischen zwei Endpunkten. Und leider hatte es in den letzten Jahren immer sehr viele Sicherheitsschwankungen. Also die verschiedensten Implementierungen hatten verschiedenste Sicherheitsschwankungen. Und ich werde so ein bisschen auf die einzelnen eingehen. Also die lassen sich auch ein bisschen klassifizieren in verschiedene Schwächen. Und da werde ich so ein bisschen motivieren, warum ich das gemacht habe. Genau, TLS ist halt zur Verschlüsselung zwischen zwei Endpunkten. Es bietet dir Authentifizierung und Verschlüsselung, also Confidentiality. Spezifiziert ist es in diversen RFCs im Internet, also von der Internet Engineering Task Force geschrieben. Es sind insgesamt so 30.000 Zeilen englischer Text mit wenig Formalismus, also hauptsächlich Prosa. TLS existiert in drei verschiedenen Versionen. Hauptsächlich hat aber seinen Ursprung auch in SSL, SSL Version 2 und 3, was ursprünglich von Netscape entwickelt wurde. Und dann halt TLS 1.0, 1.1, 1.2, die sind alle nur marginal unterschiedlich tatsächlich. Und gerade wird dann auch TLS 1.3 spezifiziert von der IETF. Ich hoffe, dass es dieses Jahr noch fertig wird, aber müssen wir mal schauen. TLS hat nicht spezifiziert im Standard, was für einen Krypto-Algorithmus benutzt wird und was für einen Key-Exchange benutzt wird, sondern macht das agil, indem sie aushandeln, also der Client und der Server, die handeln aus, welcher Key-Exchange und welcher Verschlüsselungsalgorithmus benutzt wird. Für die Authentifizierung benutzt es eine X509-Struktur, wo die Daten in ASN1 encoded sind. Darauf gehe ich auch noch ein bisschen mehr ein. Die Struktur von TLS, also von dem Protokoll, was man so auf dem Netzwerkkabel sieht, was man aus der Schicht sieht, ist ein Record-Layer-Protokoll und dann mehrere Subprotokolle. Da gibt es Alerts in dem Protokoll, dann gibt es ein Handshake-Protokoll, was ein bisschen komplexer ist. Dann Change CypherSpec, das gehört auch zu Handshake, zeige ich auch gleich noch ein bisschen mehr. Dann die eigentlichen Application Data Records, also die eigentlichen Daten, die die Applikation dann benutzen kann. Und dann gibt es noch Heartbeat zur MTU Discovery hauptsächlich. Und das Protokoll ist komplex. Auf sowohl dem Record-Layer als auch auf dem Subprotokoll-Layer gibt es schon Fragmentierung in dem Protokoll. Also es ist halt nicht trivial ein Parser. Und also ich meine, TCP/IP macht ja, was da drunter liegt, macht ja auch schon Fragmentierung. Deshalb ist das eigentlich nicht besonders sinnvoll, da nochmal zu fragmentieren. wie so ein TLS-Handshake aussieht, wollte ich mal zeigen. So. Genau, das hier ist ein Sequence-Diagramm von dem Handshake. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Und es gibt halt verschiedene Nachrichten, die vom Client und dem Server ausgetauscht wird. Und der Client initiiert die Connection, der ist hier links dargestellt. Hier ist der Client, der schickt zuerst ein Client-Hello an den Server, wo er drin schreibt, was für eine Version er sprechen möchte, also was für eine TLS-Version. Dann sendet er 32 Byte random und dann eine Session-ID und welche Ciphers er tatsächlich spricht. Und dann auch diverse Extensions, die so eine Session haben kann, also die so ein Handshake haben können. In dem Fall, also am weitesten verbreitet ist wahrscheinlich die Hostname-Extension, die halt für, wenn man mehrere Server betreiben will mit der gleichen IP, aber verschiedenen Namen, die da benutzt wird, damit der Server das richtige oder das passende Zertifikat präsentieren kann. Dann noch ja, verschiedene elliptische Kurven als Extensions und alles mögliche andere, was für Signaturalgorithmen er supportet. Das ist die erste Nachricht. Und dann schickt der Server zurück ein sogenanntes Server-Hello, wo er ausgewählt hat, was für eine Version gesprochen wird. Also er kann jetzt auswählen, ob er TLS 1.2, was der Client vorgeschlagen hat, spricht oder ob er was anderes spricht. In dem Fall hat er jetzt sich für TLS 1.1 entschieden, sendet auch so ein bisschen random und sendet eine Cypher-Suite rüber. Das ist auch jetzt hier wieder keine Liste, sondern eine konkrete Cypher-Suite. Und das ist die Auswahl, also der Server trifft die Auswahl, welche Cypher-Suite auf der entsprechenden Verbindung gesprochen wird. Das ist jetzt eine, die benutzt dann Diffie-Hellman Key Exchange, um die symmetrischen Keys zu berechnen. Und dann benutzt zur symmetrischen Encryption IS 256 im CBC-Mode und als MAC-SHA. Das ist der Server-Hello. Dann schickt der Server auch sein Zertifikat. Das ist das X509-Zertifikat. Sendet er über den als Paket. Dann sendet es, weil es ein Diffie-Hellman-Key-Exchange ist, sendet der Server auch noch die Diffie-Hellman-Gruppe und das Shared Secret von dem Server selbst. Und dann sagt der Server, dass er fertig ist und der Client ist wieder dran. Der sendet einen Client-Key-Exchange, was jetzt das Shared Diffie-Hellman von dem Client ist. Und dann anhand dieser Werte können jetzt sowohl Client als auch Server das Master Secret berechnen, was halt 48 Byte sind und was benutzt wird, um die Keys für den symmetrischen Cipher und für den HMAC zu berechnen. Und dann gibt es hier diese Nachricht Change Cipher Spec, die wird zuerst vom Client zum Server geschickt und die sagt, ab jetzt, also jetzt haben wir Security Parameter ausgehandelt und ab jetzt sprechen wir diese auf diesem Kanal. Und dann sendet der, also das ist die letzte Nachricht, die unverschlüsselt über den Draht geht. Und der Server sendet dann auch einen Change Cipher Spec. Und dann kommt die Finish-Nachricht, die ist jetzt schon verschlüsselt. Das ist hier visualisiert durch die Solid Line im Vergleich zu der gestrichelten Linie. Und die Finish-Message beinhaltet nur einen Hash über das Log der gesamten Nachrichten, die ausgetauscht wurden. Also weil die Nachrichten hier oben sind ja alle unverschlüsselt, die ganzen Pakete. Deshalb, um zu verifizieren, dass die einzelnen Partys tatsächlich miteinander gesprochen haben, schicken sie halt die Finish-Nachrichten über den Draht. Und dann kann die Applikation beginnen und kann die tatsächlichen Application-Data über das Netzwerk schicken. Genau, das ist, also um das nochmal zusammenzufassen und unterbricht mich, wenn ich zu schnell bin oder zu langsam bin. Das war jetzt halt ein TLS-Handshake, den wir gesehen haben. Wurde initiiert vom Client und es wurde, die kryptografischen Parameter werden im Prinzip ausgehandelt. Und zusätzlich wurde noch das Zertifikat vom Server hat noch sein Zertifikat über den Draht geschickt, sodass der Client authentifizieren konnte, dass es tatsächlich der Server war mit dem richtigen Namen. Es ist nur vorgesehen, also man kann, das habe ich auch noch nicht gezeigt. Die Frage war, was ein Renegotiation ist, was eine und wozu das benutzt wird. Und also es gibt TLS kann auch so konfiguriert werden, dass der Client sich auch noch authentifizieren muss. Und dann sendet der auch ein Zertifikat über den über das Wire. Und in manchen Anwendungsfällen will man eigentlich nicht, dass das Client-Zertifikat so einfach über das Wire kommt, sondern es soll möglichst nur verschlüsselt, weil möglicherweise will man ja nicht preisgeben, welcher Client man ist, wenn man anonym bleiben will. Und da macht Renegotiation Sinn, weil dann kannst du zuerst einen Secure Channel aushandeln ohne Client-Authentifizierung und dann kannst du renegotiaten und dich dann mit dem Client authentifizieren. Das benutzen einige Webserver tatsächlich. Wenn du auch verschiedene Resources hast, die verschiedene Access-Level beinhalten. Genau, die Keys können zu jeder beliebigen Zeit von entweder dem Client oder dem Server neu ausgehandelt werden. Also kann einfach einen neuen Handshake starten über die verschlüsselte Verbindung. Authentifizierung sprach ich schon kurz, das sind X509-Zertifikate, die man sich hier natürlich auch anzeigen. Nicht. Naja, X509 und X509 kommt aus der X500-Familie, was mal ein Ansatz war, um alles, um sozusagen hierarchische Strukturen zu festzuschreiben. Also wie eine Firma organisiert ist, was für Standorte die so hat und wo man da Mitarbeiter hat, die dann alle so Personendaten haben und so weiter. Also es ist ein sehr hierarchisches System, was ein sehr hierarchisches Konstrukt in diesem X509, wo man im Prinzip dann in dem Fall von X509 benutzt man halt die Wurzel, also die Spitze als Trust Anchor, also Certificate Authorities. Certificate Authorities sind Firmen oder Organisationen, denen halt dann der Browser Vertrauen schenkt. Und das sind immer die Wurzeln, also die obersten Dinge in der Hierarchie, die Spitze. Und deren Aufgabe ist eigentlich nur, Zertifikate zu signieren, sodass jeder, der eine Domain hat, der eine Webseite hat, dass der sagen kann, hier, ich hätte gerne ein Zertifikat dafür und damit das authentifiziert werden kann. Weil irgendwie müssen ja die öffentlichen Schlüssel ausgetauscht werden. Also der Client muss ja irgendwie wissen, dass der Server tatsächlich der Server ist. Und X509 benutzt da einen sogenannten Path Validation Algorithmus, der halt oben anfängt in den Trusted Anchor, der zusammen mit der Software ausgeliefert wird meistens, also mit dem Browser und so weiter, der dann darüber geht und bis zum Server-Zertifikat einen Pfad findet, der halt verschlüsselt ist oder signiert ist. X509-Zertifikate werden in oder sind in ASN1 encodiert, das ist die Abstract Syntax Notation 1, die irgendwann mal von der ITU spezifiziert wurde und ist im Prinzip eine Metasprache, also eine Beschreibungssprache für Daten, die halt Tag-Length-Value-Encoding haben, also zuerst irgendein Tag, dann die Länge des Values und dann der Value selbst. In TLS werden sie lediglich für X509-Zertifikate benutzt und für PKCS1-Signaturen, also für Signaturen in den Paketen, in den Key-Exchange-Paketen. Soweit zu TLS und was im Prinzip TLS erreichen soll. Also es soll eine verschlüsselte und authentifizierte Verbindungen zwischen zwei Endpunkten sein oder herstellen. Warum ist TLS oder warum haben wir in TLS so viele Sicherheitsschwankungen in den letzten Jahren gehabt und warum hat das so einen großen Impact? Also ich meine, der große Impact ist primär dadurch, dass es so weit verbreitet ist und dass im Prinzip ja, das meistverbreitete Sicherheitsprotokoll im Internet ist. TLS, naja, ich habe schon erzählt, es ist ungefähr in 30.000 Zeilen spezifiziert in Prosa, die man halt erstmal lesen muss, die möglicherweise mehrdeutig ist. Es gibt keine Test-Suite für TLS, also es, wie getestet wird, ist im Prinzip, dass man was implementiert und dann macht man Interoperabilität zwischen Implementierung. Testet natürlich nicht alles. Üblicherweise ist TLS in Low-Level-Sprachen implementiert, also es ist sehr schwierig, TLS-Implementierungen zu lesen, weil nebendran ist halt auch noch der ganze Boilerplate der Programmiersprache, dass man irgendwie Speicher allozieren muss und was nicht alles tun muss. Die meisten Implementierungen sind schon älter, weil, also ich meine, TLS gibt es halt schon seit 15 Jahren. Und die Codebasis wächst immer weiter, also die Zeit zum Refactoren ist halt nicht so viel da. Und es ist kaum modularisiert, die verschiedensten Implementierungen. TLS, das Protokoll an sich, also abgesehen von den Implementierungen, wenn man nur auf die Protokollsicht schaut, hat es eigentlich sicherheitstechnisch nicht so viele Probleme gehabt seit seiner Entstehung. Also das einzig Große, was im Protokolldesign tatsächlich falsch war im ursprünglichen, war Secure Renegotiation. Also dass, wenn man den Handshake wiederholt, wurde der nicht authentifiziert mit dem vorherigen Handshake. Und das hat Man-in-the-Middle-Probleme verursacht. Ansonsten, protokolltechnisch musste da eigentlich nicht viel gemacht werden. Also um das zu fixen, gibt es halt eine Extension im Client-Hello und im Server-Hello, wo dann nochmal der Hash von dem vorherigen Handshake drüber gesendet wird. Was TLS sonst noch hat oder was es für Probleme hat, ist, dass es zuerst den MAC berechnet, also von einem Plaintext, dass es zuerst den MAC berechnet, dann das Padding macht und dann die Verschlüsselung macht, was dann dazu führt, dass derjenige, der entschlüsselt, der muss zuerst entschlüsseln, muss dann anpadden und kann dann erst den MAC vergleichen. Was dann dazu führt, dass es da einige Angriffe gibt, die das Timing-Verhalten ausnutzen. Was unterschiedlich ist, wenn das Entschlüsseln erfolgreich war und wenn es nicht erfolgreich war. Weil das Padding, also die Padding-Länge ist halt variabel und die sieht man am verschlüsselten Paket nicht. Das heißt, und der MAC wird nur über den Plaintext gemacht, ohne das Padding. Das heißt, je nachdem, wie viel Padding man da hat, kann man da Bits und Bytes erraten. Also man kann das brechen. Und das hat sich auch wiederholt. Also dieses MAC-Pad Encrypt, das ist ursprünglich mal angegriffen worden von Vaudenay in einer IMAP-Verbindung. Und danach, einige Jahre danach haben sie das, also das war aufgrund verschiedener Fehlermeldungen für Decryption und Padding-Failure. Danach gab es eine Timing-Attacke, die halt das gleiche Problem ausgenutzt hat. Und dagegen gab es dann auch wieder Mitigation, dass man irgendwie mehrere Male den Hash berechnet, damit man immer gleich oft immer die gleiche Zeit verbraucht. Und danach gab es Lucky 13, also in 2013 gab es dann nochmal eine Timing-Attacke auf dieses mehrfach den Hash ausrechnen. Sonst gab es noch Timing-Attacken auf PKCS1-Encoding, Bleichenbacher Attacken. Da, naja, wenn man asymmetrische Operationen macht, dann muss man, also gibt es aber Mitigations, die halt einen Blinding-Faktor mit einberechnen, sodass man bei der Exponentierung nicht in das Problem läuft, dass man Exponenten ausrechnen kann, wenn man den Plaintext weiß oder wenn man die Message weiß. Ansonsten, SSL3 hatte letztes Jahr noch ein Problem in Poodle, wo sie das Padding nicht strikt gehabt haben. Also da konnte man als Padding einfach Random Bytes senden und das konnte man auch wieder ausnutzen, wenn man Plaintext gewusst hat. Und dann gibt es noch in TLS 1.0 haben sie einen impliziten Initialisierungsvektor benutzt. Der war berechenbar und damit und mit der mit dem Predictable und dadurch, dass es bekannter Plaintext ist in zum Beispiel HTTP-Sessions oder sowas, dadurch kam auch noch eine Schwäche in TLS zum Vorschein. Aber ich meine, die Liste ist erstaunlich kurz für ein Protokoll, das es seit 15 Jahren gibt und das seit 15 Jahren benutzt wird. TLS ist hauptsächlich in Prosa spezifiziert. Das hier ist aus dem RFC. Der Teil, der nicht in Prosa, also nicht in Fließtext beschrieben ist. Das ist hier einfach der Message Flow für den Handshake, den ihr eben schon in der Visualisierung gesehen habt. Aber das ist die einzige Stelle in diesem RFC, wo kein Prosa, wo nicht nur Prosa benutzt wird, sondern wo irgendwo mal ein wenig Formalismus oder ein bisschen ASCII-Art benutzt wird. Ja? Mikrofon?
Ja, gut, also meine Frage ist einfach, ist ja das Wort ASN1 da, ist ja da gefallen und müsste es nicht dann da auch eine Beschreibung zu geben und einen ASN1-Compiler, der da entsprechend die Strukturen generiert? Also Das wirklich so ein Problem dann?
Na, das ist kein Problem, aber meistens, also ASN1 in TLS wird nur für die Zertifikate benutzt. Ah, okay. Primär für die Zertifikate und deshalb und das ist halt nur ein Subset von ASN1, was benutzt wird. Mhm. Und deshalb benutzen die meisten Implementierungen, haben halt den ASN1-Parser selber handgeschrieben.
Ah, okay, dann verstehe ich, das ist im Grunde nur für die Zertifikatendaten, nicht für das Protokoll selbst.
Alles genau, das Protokoll selbst ist halt als binär Encoding.
Du sagtest was von 30.000 Seiten Speck. Und dass es TLS 1.0, 1.1, 1.2 gibt. Wieso wird das denn nicht einmal neu geschrieben als komplette Version, dass man nicht die 30.000 lesen muss, sondern nur 3.000 neue? Passiert das für 1.3 jetzt?
Für 1.3 gibt es sehr viel Neues. Und die Spec, also ich redete von 30.000 Zeilen und es sind all die Versionen zusammen und auch die verschiedensten Extensions, die da draußen so gesprochen werden. Naja, das ist die Frage, mit wie viel Prozent der Bevölkerung oder mit wie viel Prozent des Internets du dich unterhalten willst. Und je nachdem musst du dich entscheiden, welche Version du implementieren willst. Also das ist immer eine Trade-off-Frage. Und ich implementiere auch nicht alles. Also ich implementiere TLS 1.0, 1.1 und 1.2, aber nicht alles mögliche Obskure. So kein DSA, kein DSS, keine Export-Ciphers. Und sowas alles, weil ich halt nicht denke, dass man das heutzutage noch braucht. Ich rede allerdings auch nur mit 90% des Internets.
Die Pudel-Attacke ist ja gar nicht so lange her, ne? Und das Lustige war halt, ich habe mal so mir den Spaß erlaubt, mal wirklich zu gucken, welche Arten von Clients sprechen denn eigentlich noch TLS 1, also als kleinstes mögliche Basis. Wir sind bei 5 Jahre. Dazu habe ich Frank mal zum Kongress eigentlich eine Mail geschrieben, er möchte das doch mal bitte in die Nightmares reintun, weil wenn jetzt das uns auch noch um die Ohren fliegt, dann weiß ich meinen Kunden nichts mehr anzubieten, weil das sind so 90% der Leute, die werden wir einfach mal rausschmeißen, wenn die nur noch jetzt 1.1 sprechen sollen. Das wird eine lustige Sache.
Also es wäre schön, wenn man das mal los wird, aber das sehe ich gerade auch noch nicht. Tests. Ich hatte kurz über Tests gesprochen. Es gibt im Prinzip keine Tests für TLS. Was getestet wird von verschiedenen Implementierungen, ist halt die Interoperabilität zwischen den Implementierungen. Das ist ja auch das einzig Wichtige. So, du willst natürlich mit den anderen Leuten sprechen. Was willst du auch sonst? Führt leider dazu, dass es eigentlich nur positive Tests gibt. Also es gibt nichts, was die Fehlerfälle testet. Was ein bisschen schwierig ist beim Security-Protokoll, weil eigentlich sollte man da schon sich sicher sein, dass nur sichere Verbindungen zustande kommen können. Naja, und das Protokoll ist halt ein bisschen komplex durch die verschiedenen Variablen, die man hat. Also zum einen, dass man die Version wählen kann, zum anderen, dass man die Cipher Suite wählen kann und dass man verschiedene Szenarien und Extensions haben kann, also Mutual Authentication oder nur Client Authentication oder nur Server Authentication und so weiter. Deshalb ist das Protokoll in der State Machine selbst, also in dem Record Flow schon so komplex, dass Fuzzing da relativ schnell nicht mehr funktionieren kann, weil der Raum, den man fuzzen müsste, ist einfach deutlich zu groß. Aber auch da gibt es Entwicklungen, da gibt es zum Beispiel dieses SMAC-TLS, die Leute, die, wie auch immer es hieß, neulich Freak gefunden haben, die haben sich ein bisschen damit auseinandergesetzt, dass man die State Machine mal fuzzen sollte. Und haben das auch gemacht. Ja, Implementierungen von TLS sind meistens geschwindigkeitsoptimiert und somit implementiert in C. Sehr oft da. Hat leider den Nachteil, dass es immer noch Memory Access Probleme gibt. Das war der größte Grund für Security Advisories in 2014 in TLS-Implementierung. Die State Machine ist implizit deklariert, also die State Machine, der Message Flow, den ich eben gezeigt habe, den kann man halt entweder ordentlich abstrahieren und hinschreiben, so wie er auch im RFC steht, oder man kann ihn ganz implizit durch irgendwelche Felder in irgendwelchen Structs, wo man dann irgendwelche Integer-Values oder sowas vergleicht, hinschreiben. Macht den Code dann nicht wirklich lesbar und auch nicht wirklich wartbar. Und für das ASN1, da es halt nur ein Subset von ASN1 benutzt wird, ist meistens der Parser und die Grammatik zusammengemixt in der Implementierung und nur ein Subset davon implementiert. Was halt auch ein Problem der Abstraktion ist. In vielen Fällen. Ja, warum ist TLS? Also das hier ist die Methode in OpenSSL, die dieses erste Paket hier, was hier rüberkommt, die das passt. Also die bekommt dieses Paket als Input und macht dann irgendwas damit. Und was sie macht, ist halt mehrere Sachen. Es guckt halt irgendwie, was für Optionen da so sind. Macht ein paar mehr Conditionals für SSL 2, SSL 3. Dann setzt irgendwelche States. Setzt noch mehr States. Dann, wenn wir im FIPS-Mode sind. Also ich finde diesen Code so ein bisschen schwer lesbar. Was macht es denn hier noch? Es müsste irgendwo noch antworten. Eigentlich. Dann findet es die Version raus. Ja. Naja. Ja, da ist noch SSL2-Code drin. Ja. Naja, so sieht das in OpenSSL aus. Ist halt ein bisschen länglich. OpenSSL hat relativ viel Geschwindigkeit dadurch, dass sie die Ciphers nicht in C implementieren oder sowas. Also sie implementieren die hauptsächlich in Assembly. Und dann hat man meistens den Fall, dass man zum einen den CBC-Cipher und dann auch noch die MAC-Berechnung machen muss. Das ist natürlich zweimal der Zugriff auf die gleichen reinkommenden Daten. Und wenn man das im Assembly genau hintereinander ausführt, muss man die Daten nur einmal lesen. Und dazu haben sie ungefähr 55.000 Zeilen Perl-Code, der dann Assembly generiert, je nachdem, was für Features auf der CPU aktiv sind und wie die Pipeline so aussieht. Also das ist schon advanceder Code und ist halt schon so, dass es dadurch extrem schnell wird. Aber in meinen Augen ist das nicht so wirklich wartbar. Hier ist mal eine Auswertung der Security Advisories in OpenSSL, Apple Secure Transport, dann Microsofts S-Channel, GNU TLS und NSS, also dem Netscape Secure Services, was für CVEs in 2014 ungefähr, also eine Klassifikation der CVEs. Es waren insgesamt 56 CVEs, davon ist, wie eben schon kurz erwähnt, der größte Teil in Memory Safety. Dann noch ein großer Teil in State Machine Errors und Certificate Validation, ASN1 Parsing ist auch ein beliebtes Problem. Ja, warum passiert das? Warum ist das so? Ich habe hier mehrere Beispiele, was die Diffs sind für mehrere Probleme aus den letzten Jahren. Jan Heartbleed war halt der Längencheck. Hatten Sie vergessen? Ein anderes gutes Beispiel ist Polar SSL, was eine Neuimplementierung ist von vor 3-4 Jahren oder sowas. Und es kommt mit einem Verification Kit, wo sie so ein bisschen Werbung machen, dass es auf Mathematik basiert. Mathematische Techniken. Und kann jeden Flow, der da sein kann, macht. Was sie tatsächlich benutzt haben, ist eine spezielle Konfiguration von Polar SSL, also nur genau eine Cypher Suite und eine Konfiguration, also keine Client Authentication und so weiter. Und das haben sie mit einem automatisierten Tool, das Memory Safety Issues in C finden kann, sozusagen verifiziert oder ausprobiert. Hochmachen, so. Ist besser? Gut. Und was man dann ein bisschen später sah, war, dass auch Polar SSL tatsächlich Memory Safety Issues hat. Also sie haben hier im ASN1, in der X509-Zertifikatsvalidierung und Parsing haben sie ein Memset vergessen. Was halt zeigt, dass auch ein Verification Kit nicht alles finden kann. Auch wenn es Mathematik ist. Ja, ein anderes Problemfeld war dieses ASN1, wie schon erwähnt. Und was ist ASN1? ASN1, ich habe hier mal ein Stück der Grammatik aufgeschrieben. Das ist der Teil der Grammatik, die als Algorithmus-Identifier encoded wird. Und so ein Algorithmus Identifier hat halt, ist eine Sequenz, also ist eine Liste, hat zuerst ein Algorithm, was ein Object Identifier ist. Object Identifier ist einfach eine Zahlenkette. Also eine Zahlenkette mit Punkten separiert. Und dann hat es Parameters. Und der Typ von den Parameters ist irgendwas, also any. Also da kann jetzt hier irgendein Objekt kommen, was tatsächlich je nach Algorithmus valide ist oder nicht valide ist, also je nach Algorithmus-Typ. So steht das dann in der Grammatik und so implementieren das dann auch die verschiedenen TLS-Implementierungen. So implementieren sie das halt. Sie checken, dass die Länge nicht größer als 2 sein kann. In der realen Welt ist es tatsächlich so, dass die OID eigentlich immer, dass die Additional Data hier, die Parameters, dass die eigentlich immer null sind. Also es gibt eigentlich keine Parameters. Außer für ECDSA, da ist es eine OID. Das heißt, dieser Parser-Ansatz wie hier in NSS ist halt nicht wirklich hinreichend. Also, bitte?
Also auch durchaus noch Algorithmen, wo da was anderes drin steht.
Genau, für PSS, aber PSS wird in TLS nicht benutzt, aber hoffentlich demnächst in TLS 1.3 wird es dann auch verwendet. Was haben wir hier? Hier haben wir auch ein Problem in dem ASN1-Parsing in OpenSSL, wo es halt bei ECDSA Zertifikaten halt auch Checks vergessen hat. Und es das gleiche Diff, also das ist ein Security Advisory und das gleiche Diff, also dieses Diff-Fragment hier, wird an drei Stellen angewendet. Das heißt, dieser Code existiert halt mindestens dreimal in deren Codebase. X509-Validierung habe ich schon ein bisschen erwähnt. Hier in GNU-TLS hatten sie einen Cleaner-Block vergessen, den Error-Code zu senden, also das Resultat. Und das mussten sie dann halt ändern und mussten die Go-Tos. Und ja, das ist halt, wenn man so Default-Values hat, die schon mal gut sind oder sowas und dann vergisst sie zu resetten, dann ist das halt, also wenn man halt implizit die Fehler behandelt, innerhalb des Codes mit so Go-To-Blöcken und so weiter, ist halt schon problematisch. Dann hatten wir von Apple deren Go-To-Fail, das war ein bisschen an einer anderen Stelle, wo sie die Server-Key-Exchange-Nachricht verifizieren. Und da hatten sie hier halt einfach ein Go-To-Fail zu viel. CSS-Injection, das war auch in OpenSSL, was sie da gemacht hatten, das war ein typischer State-Machine-Bug, dass sie halt in einem State waren, also die State-Machine war in irgendeinem State und hat schon zu früh einen Change-Cypher-Speed-Nachricht entgegengenommen und akzeptiert und dann Security-Parameter, die gerade erst initialisiert wurden, mit Null initialisiert wurden, die hat es dann schon applied. Und das Problem hier ist, dass die State-Machine ist relativ implizit definiert und sie ist halt nicht explizit definiert mit irgendeinem größeren in irgendeinem Datentyp, sondern sie ist hier in den S3-Flex. Also sie haben ja hier neue Flex eingeführt, dass ein Change Cypher Speed ist okay. Ein anderes Problem habe ich in Go gefunden und die, naja, das Diff sagt jetzt nicht viel, aber was das tatsächliche Problem war, dass wenn Session Resumption aktiviert war und ein Client-Zertifikat benutzt wurde, dann hat der Code vor dem Diff nicht das Client-Zertifikat nochmal überprüft. Hä? Ja. also man kann auch in High-Level-Programmiersprachen Code schreiben, wo man nicht unbedingt lesen kann oder nicht unbedingt beobachten kann, was da drin steht und was da drin passiert. Deshalb haben wir uns hingesetzt und haben Not Quite So Broken TLS implementiert. Wir haben das in OCaml entwickelt, was eine funktionale Programmiersprache ist. Und wir haben einen bestimmten Programmierstil an den Tag gelegt, wo wir glauben, dass man da drin sichere Software viel leichter implementieren kann. Dieser TLS-Stack funktioniert auch als Spezifikation. Dadurch, dass wir so einen Programmierstil haben, wo wir explizit darauf achten, dass wir wenig Seiteneffekte haben oder explizite Seiteneffekte haben, können wir den gleichen Stack auch, also die gleiche Implementierung auch dazu benutzen, dass ein Test-Orakel ist, also dass es einfach nur einen Trace, eine Session reinbekommt und sagt, ob diese Session, ob diese Reihenfolge der Pakete, ob das eine valide Konfiguration oder eine valide TLS-Session war oder nicht. Noch kurz zu dem Programmierstil, den wir gemacht haben. Zum einen fokussieren wir uns auf Lesbarkeit statt auf Geschwindigkeit. Also wir würden nicht 60.000 Zeilen Perl-Code benutzen, um Assembly zu generieren. Dann haben wir benutzen wir Immutable State, also wir benutzen keinen, wir verändern nicht den Speicher von, oder wir haben keinen Shared Mutable State zwischen verschiedenen Prozessen oder zwischen verschiedenen Funktionen, sodass sämtliche Parameter und Values für Funktionen an den Funktionen übergeben würden und sie auch returned werden. Wir haben eine explizite Fehlerbehandlung, also wir verlassen uns nicht auf irgendwie Go-Tos oder 0 und minus 1 als Return-Values, je nachdem, ob die Funktion erfolgreich war oder nicht, sondern wir haben als Rückgabewert einer Funktion, die halt failen kann, haben wir entweder, dass sie okay ist und gibt irgendeinen Wert zurück oder dass sie einen Failure zurückgibt. Und dadurch, dass wir das halt explizit behandeln und explizit hinschreiben, glauben wir, dass wir weniger davon vergessen können. Und wir haben eine klare Trennung in die verschiedenen Module. Also wir machen auch nicht das ASN1-Parsing und die X509-Grammatik zusammen in einem Modul oder zusammen in einer Funktion. OCaml ist eine funktionale Programmiersprache, gibt es seit 20 Jahren ungefähr, hat ein statisches Typsystem und ein relativ reichhaltiges Modulsystem. Also das Modulsystem an sich ist nochmal eine Programmiersprache, die auch benutzt wird und wird sowohl in der Akademie als auch in der Industrie benutzt. Ein Ziel unseres TLS-Stacks ist das Mirage OS, was ein Betriebssystem ist, was OCaml-Code direkt auf Xen ausführt, sodass man keinen Unix, also keinen Linux mehr dazwischen hat oder sowas. Hat den Vorteil, dass die Trusted Codebase halt deutlich kleiner ist als bei so einem riesigen Unix, von dem man nicht viel benutzt. Hat einen Single Address Space und hat keine Prozessverwaltung mehr intern und so weiter, weil das eh schon der Hypervisor macht. Also wozu sollte ich auch nochmal einen weiteren Scheduler implementieren? Die Struktur unseres TLS-Stacks, und dieses Bild hier ist nicht ein Schaubild, sondern es entspricht tatsächlich der Realität. Also es sind verschiedene Module und verschiedene Bibliotheken, die klar getrennt sind. Wir haben halt den ASN1-Parser, der wird halt von dem X509-Validierung benutzt. Und das sind getrennte Libraries, die auch ein klar definiertes Interface haben. Dann das X509 benutzt so ein bisschen unsere Krypto-Implementierung, also unsere Krypto-Primitiven, um Zertifikate, um Signaturen zu verifizieren. Und in der Mitte haben wir im Prinzip das große TLS, wo halt im Prinzip die State Machines drin sind und so ein bisschen Krypto-Code oder Krypto-Connection-Code. Dann TLS selbst benutzt halt sowohl NoCrypto als auch X509 und es kann sowohl serialisieren als auch parsen. Das sind auch nochmal explizit separate Module, die wir halt separat testen können und separat benutzen können. Und ja, die verschiedenen Module haben auch keinen Shared Mutable State untereinander. Also sämtliche Kommunikation, sämtlicher Austausch wird über Parameters und Values gemacht, in diesem Bild. Und TLS von außen kann halt entweder von einem, also kann halt, muss halt jetzt irgendwie angesteuert werden. Und das passiert durch irgend so einen Flow, was halt entweder eine Netzwerkverbindung sein kann oder Standard In, Standard Out oder unser Testorakel, was ich auch gleich nochmal zeigen werde. Dann unser Crypto-Stack hat halt auch einen, also wir haben auch einen Pseudo-Random Number Generator, den Fortuna implementiert. Und der braucht noch extern so ein paar Entropiequellen so ein bisschen. Speziell, wenn wir in dem Szenario sind, dass wir direkt auf Xen sind, müssen wir halt uns schon enorm Gedanken machen, wo unsere Entropie herkommt. Der Core, also der tatsächliche Kern unserer Implementierung ist dieses Handle-TLS. Und dann gibt es noch eine zweite Funktion, die Send Application Data heißt. Und Handle-TLS bekommt halt einen State, also einen Value rein, und einen Byte-Vektor, was hier ein cstruct.t ist. Und hat als Resultat entweder das OK und einen neuen State und eine möglicherweise eine Nachricht, die an den anderen Punkt gesendet werden soll. und eine C-Struct-T möglicherweise, die die Daten für die Applikation nach oben beinhaltet. Und der zweite Rückgabewert für Handle TLS ist Fail. Das heißt, es kann halt auch failen. Und wenn es failt, dann hat es einen bestimmten Grund. Aber wir behandeln das explizit. Und auch was man hier sehen kann, wir benutzen halt keinen Mutable State. Das heißt, der State, der hier reinkommt, den verändern wir nicht. Das ist halt der Zustand, der dieses Paket hier dann entschlüsselt und so weiter. Und dann tun wir einen neuen Zustand raus, der halt andere Daten beinhaltet. Das ist zum Beispiel der Counter, wenn ein Counter-Cipher benutzt wird oder ein Cipher im Counter-Modus, ist halt hier der Counter inkrementiert. Aber die beiden States hier, die sind unterschiedlich. Also das sind unterschiedliche Speicherbereiche. Das ist nicht ein großer Datentyp, der geshared wird. Hat halt den Vorteil, dass wir tatsächlich, wenn wir jetzt einen Trace haben und nicht aktiv eine Connection machen, können wir uns den State hier merken und den alten State auch nochmal wieder benutzen, wenn wir jetzt zwei Connections gleichzeitig testen wollen oder sowas. Ich hatte vorhin kurz den OpenSSL-Code, wo die State Machine drin war oder wo die States encoded waren. Wir haben das als algebraischen Datentyp hingeschrieben. Algebraischer Datentyp ist einfach ein Summentyp, also ein. Man schreibt einfach hin, irgendwie ist, was es für Konstruktoren für diesen Typ geben kann. Und damit haben wir für alle möglichen Zustände, für alle States in unserer State Machine, haben wir einen Konstruktor. Und dann haben wir die Möglichkeit, hier in der Programmiersprache in OCaml, können wir sogenannte Matches machen. Match geht dann über ein Value von diesem Typ und dann kann man auf den verschiedenen Konstruktoren matchen. Und der Vorteil ist, also es ist sowas wie ein Conditional, also sowas wie ein If-Then-Else, nur dass wir mehrere Cases haben. Und der Vorteil hier ist, dass der Compiler, der ja den Typ kennt, der ja weiß, welche Zustände alle sein können, welche Konstruktoren vorhanden sind, kann der Compiler schon gucken, ob wir hier in dem Match irgendwas vergessen haben oder nicht. Und das hier ist ein Teil des Server-Handshakes. Und der Server-Handshake bekommt hier halt einen Byte-Buffer rein, also einen Byte-Vektor als Input und einen State von sich selber. Und er guckt dann erstmal, ob er den Byte-Vektor parsen kann als Handshake-Paket. Wenn der Parser schon sagt, irgendwie, er kann diesen Byte-Vektor nicht parsen, dann failen wir halt. Und das hier ist der Return, also das ist der Rückgabewert dann von der Funktion, von der Handle-Handshake. Und ansonsten, wenn wir hier einen Handshake-Frame haben, dann gucken wir, in welchem State wir sind und was für ein Handshake-Typ das ist. Und nur wenn die matchen, also wenn ich einen Client Hello erwarte und ich gerade ein Client Hello bekomme, dann führe ich irgendeine Funktion auf und gehe in einen neuen State. Wenn ich jetzt allerdings hier in dem Default Case, also wenn ich nicht mehr anders, also wenn eine Kombination, die ich noch nicht abgedeckt habe, passiert, also wenn ich in irgendeinem Zustand bin und irgendein Paket bekomme, was ich gerade nicht erwarte, dann gehen wir hier sofort in den Fehlerzustand, in einen Unexpected Handshake. Und der Compiler kann halt tatsächlich Aussagen darüber treffen, dass wir alle Elemente des Datentyps besucht haben und abgedeckt haben. Und die State Machine ist halt hier explizit, das heißt, wir können nicht, so wie in OpenSSL passiert, irgendwie vorsätzlich oder ein zu frühes Change-Cypher-Speeds-Paket bekommen. Also das wird hier einfach nicht behandelt, sondern da würden wir dann sofort in den Fehlerzustand übergehen. Kryptographie haben wir auch implementiert. Die symmetrischen Cypher sind in C und die Hashes auch. Das ist allerdings C-Code, der sehr primitiv ist. Also er hat keine Schleifen, er hat die Call Depth ist 3, also wir rufen keine, nicht wirklich viele Funktionen auf. Der C-Code selber alloziert keinen Speicher. Wir haben das in C gemacht, weil die Bitmanipulationen halt sehr viel schneller da drin sind. Und die Public Key Kryptographie, also RSA und so weiter, haben wir direkt in OCaml implementiert und benutzen GMP für die Arithmetik darauf. Entropie habe ich schon gesagt, dass wir Fortuna implementiert haben. Und auf Unix benutzen wir zum Reseeden halt DevU-Random. Auf Xen brauchen wir andere Entropy-Sources. Da haben wir die, also es gibt RDRent, RDSeed in neueren CPUs, die halt die CPU befragen, ob es da irgendwo ein bisschen Entropie gibt. Und dann gibt es noch die Timestamp-Cycle-Counters, den RDT-SCP und RDSCP, die wir halt auch in der Event-Loop unseres Betriebssystems direkt ausführen, also direkt befragen, sodass wir so ein bisschen Entropie reinbekommen. Das ist aber alles immer noch sehr deterministisch, deshalb haben wir uns noch einen Daemon gebastelt, der in DOM 0 läuft, also in dem Host-System. Und aus DevU-Random des Host-Systems dann in die Virtual Machine Entropie reinpumpen kann. ASN1, hier ist nochmal ein größeres Stück Grammatik, was eine Substruktur von dem Zertifikat ist. Das ist hier ein To-Be-Signed-Certificate und das ist halt einfach eine Sequenz mit Versionen und so weiter. Aber man sieht hier, dass man immer ein Tag, dann eine Length und dann Value hat und so ein bisschen mehr Namen. Und diese ASN1-Grammatik sieht in unserer Implementierung so aus. Also die Grammatik und die Implementierung ist schon sehr ähnlich. Das haben wir dadurch erreicht, dass wir eine domainspezifische Sprache für diese Grammatiken entwickelt haben und halt einen generischen Parser, der sowohl ein X509-Zertifikat parsen kann, als auch eins zurückschreiben kann. Also man kann auch High-Level die Daten geben und dann kann es das zurückschreiben. So dass wir sowohl Parser als auch Generator haben und das alles sehr, sehr übersichtlich, wenn man es mit der Spezifikation vergleicht, ist. Die Validation von X509-Zertifikaten, was halt diese Path Validation ist, wo man so bestimmte Eigenschaften von den verschiedenen Zertifikaten immer noch überprüfen muss. Zum Beispiel, ob das Zertifikat noch valide ist oder gerade valide ist. Ob die Extensions, die an dem Zertifikat dranhängen, ob die gut sind für den tatsächlichen Verwendungszweck. Ob das Zertifikat von dem darüberliegenden signiert wurde und so weiter. Und auch hier haben wir, also hier haben wir das in kleine Prädikate auf den Zertifikaten implementiert. Sowas wie is self-signed und version matches extensions und validate time, wo wir halt einen Timestamp und ein Zertifikat reingeben. Und diese Prädikate geben uns dann halt einen Boolean-Wert zurück, entweder true oder false. Und nur wenn sie alle true zurückgeben hier, sieht man deutlich, dass wir da einen Success sagen. Und sonst gehen wir halt in die verschiedenen Fehlerzustände. Hat den unglaublichen Vorteil, dass es schon übersichtlich ist und man relativ genau sieht, was wir hier tun. Also natürlich muss man jetzt immer noch in die verschiedenen Funktionen reingucken und gucken, ob die Funktionen gut sind. Aber die Funktionen haben halt einen klar definierten eine klar definierte Aufgabe. Also Validate Time bekommt halt einen Zeitstempel und ein Zertifikat und soll gucken, ob das Zertifikat zu diesem Zeitpunkt gültig ist oder nicht. Das heißt, auch hier wieder, wir benutzen keinen Shared Mutable State, nicht, dass irgendwie wir zuerst IsSelfSigned auswerten, was dann irgendwelchen Zustand verändert und je nachdem, in was für einem neuen Zustand wir dann sind, wir dann irgendwie irgendwas weitermachen oder auch nicht. Sondern wir versuchen halt hier den Code möglichst lesbar und möglichst übersichtlich zu halten und alles abzudecken. Testorakel, ja, wie ich irgendwann erzählt habe, haben wir ja sowohl das sowohl die Implementierung, aber wir können die gleiche Implementierung als auch als Orakel benutzen, was dann im Prinzip so aussieht. Also wir haben hier die gleiche Modulstruktur, wir benutzen genau das gleiche TLS, wir benutzen einen Nicht-Zufallsgenerator, also einen vorhersagbaren Zufallsgenerator. Und dann benutzen wir als Input einen Wire-Trace von zum Beispiel OpenSSL oder auch einen Trace von unserer eigenen Implementierung und eine Konfiguration. Also die Konfiguration beinhaltet dann, was für Cypher-Suites der Server tatsächlich sprechen wollte, was für ein Zertifikat er hat, was für ein Private Key er hat und so weiter. Und dann können wir das Pickup-File, also den Wire-Trace, können wir überprüfen, ob es tatsächlich valide war oder ob es, also was heißt valide hier? Valide heißt, ob unsere Implementierung genauso gehandelt hätte. Modulo Fragmentierung und nicht implementär Features. Was sind die Resultate? Ihr habt vorhin den Handshake-Server, diese Visualisierung gesehen. Das läuft auf unserem Stack. Also unser Stack macht da den TLS-Handshake und sendet ihn danach als JSON zum Webbrowser, sodass der Webbrowser den visualisieren kann. Den haben wir seit Mitten letzten Jahres in Betrieb und hatten damit so ungefähr 30.000 Sessions oder sowas. Also in dem Visualisierungsserver kann man auch Session Renegotiation machen, wurde auch benutzt. Und diese 30.000 Traces haben wir auf Festplatte aufgezeichnet und haben die halt jetzt nochmal gegen unseren Stack replayed. Also ist der Demo-Server ist aus Mitte letzten Jahres, wo wir gerade mal eine Version 0.1 oder sowas draußen hatten. Und mittlerweile haben wir Version 0.4, glaube ich. Und anhand dieser Traces konnten wir halt feststellen, ob wir tatsächlich immer noch, also ob wir keine Regression haben, ob wir irgendwas anders gemacht hätten. Wir haben auch so ein paar Probleme in verschiedensten Implementierungen gefunden. Das Problem ist, dass wir nicht genau wissen, in welchen Implementierungen sie solche Fehler an den Tag legen. Also irgendwelche Padding-Extension waren falsch. Dann hat eine Implementierung immer einen Alert-Code geschickt, den wir nicht kennen, der nicht spezifiziert ist. Dann hat eine Java-Implementierung wahrscheinlich die Diffie-Hellman-Berechnung ein bisschen falsch gemacht und hat einen Leading Null Byte. Und zusätzlich konnten wir gucken anhand dieser Traces, wie viel Code-Coverage diese Traces tatsächlich ausgewirkt haben. Also wie viel unseres Codes diese Traces besucht haben. Und es stellt sich heraus, also es waren halt nur serverseitige Traces, das heißt unser Client-Code wurde nicht benutzt, aber der serverseitige Code wurde schon zu 90% besucht. Also bestimmte Fehler sind nicht gefunden. Jetzt wollte ich dazu übergehen, was wir gelernt haben oder was wir in unserer Implementierung, ob sie real ist, ob sie benutzbar ist. Die Geschwindigkeit, wir haben auch ASNI implementiert, was halt spezielle Assembly-Instruktionen sind, um AES zu berechnen auf AMD 64 und so weiter. Und wenn wir die benutzen und auch OpenSSL benutzen für einen Bulk Transfer, dann sind wir ungefähr 70% so schnell wie OpenSSL. Das heißt, da ist halt schneller als halb so schnell, aber ist noch nicht genauso schnell wie OpenSSL. Von der Zeit, die wir verbrauchen, verbrauchen wir allerdings ungefähr 70% der Zeit in der SHA-Implementierung, die in C geschrieben ist. Das heißt, wenn wir die SHA-Implementierung jetzt auch noch möglicherweise mit SSE-Assembly oder sowas ein bisschen schneller bekommen, dann denke ich, ist da noch ein bisschen was zu holen. Und der andere Wert, der bei TLS ja interessant ist, also zum einen ist halt der Durchsatz interessant, also wie viel Bytes du durchbekommst, und zum anderen ist interessant, wie viel Handshakes dein Server pro Sekunde machen kann oder wie viel Handshakes in einer gegebenen Zeit. Das sind halt hauptsächlich die asymmetrischen Krypto-Operationen und da sind wir etwa genauso schnell wie OpenSSL. Also in einigen Szenarien sind wir ein bisschen schneller, in anderen sind wir ein bisschen langsamer. Und die verschiedenen Szenarien, die wir ausprobiert haben, sind halt entweder als Unix-Applikationen oder halt beides virtualisiert als Xen Virtual Machines, wo wir keinen Linux mehr dazwischen haben in unserem Stack. Und auf der anderen Seite dann halt ein Linux mit OpenSSL. Was gibt es für Anwendungen? Naja, es gibt natürlich einen Webserver, der unseren Stack benutzt oder benutzen kann. Ich habe noch einen XMPP-Client geschrieben, der ist Command-Line-based und habe dafür dann auch noch OTE implementiert mit der gleichen, mit dem gleichen Programmierspiel, also mit der gleichen Methodologie. Dann habe ich gestern sowas wie einen S-Tunnel implementiert. Und dann gibt es noch diverse andere Services, die alle so eine mehr generische, so eine generische Library, die über Netzwerkverbindungen abstrahiert, benutzt. Und da gibt es irgendwie so insgesamt 40 Stück oder sowas, 40 Libraries, also gibt es auch WebSockets-Implementierungen und was nicht alles. Und die können halt auch unseren TLS-Stack benutzen. Es gibt auch einen Fetch-Tool, also einen, sowas wie einen Curl oder sowas, also so ein Download-Tool, was dann auch mit unserem TLS-Stack funktioniert und zum Beispiel das gesamte Package Repository von dem OCaml, also von allen Paketen, was also tausende von Paketen sind, runterladen kann über TLS. Was ist unsere Trusted Computing Base? Das war mehr so für den Vortrag auf dem Kongress, den ich zusammen mit David gehalten habe, wo wir speziell uns auf Trusted Computing Base fokussiert hatten. Und der Unterschied zwischen einem System, was Linux und OpenSSL ist, versus einem System, was halt unseren OCaml TLS-Stack benutzt, ist hier aufgeschrieben. Ich fange an, da zu zählen, wo der Hypervisor im Prinzip aufhört. Also die Grundlage ist der Hardware vertraulich und das kann ich alles gerade noch nicht anders machen. Und dann habe ich einen Hypervisor und ab dem Hypervisor, ab dem Punkt, fange ich an, die Zeilen Code zu zählen. Und bei Linux habe ich dann den Kernel gezählt und habe da halt auch dann die Device-Drivers und sowas alles rausgelassen, weil das ist ja nicht der Code, der tatsächlich ausgeführt wird, sondern was halt interessant ist, ist das, was von einem Linux-Kernel auf einem Xen tatsächlich gebraucht wird. Und das sind dann halt 1600, also 1,6 Millionen Zeilen Code. Dann die Runtime ist bei Linux und OpenSSL halt so eine libc und noch irgendwie, ja, hauptsächlich libc. Crypto ist in, ist dann libcrypto in OpenSSL, TLS ist die TLS-Implementierung in OpenSSL und insgesamt ist halt etwa 25 mal so viel, wie was wir haben. Wir haben als Kernel halt ein relativ kleines Betriebssystem, was zu einem großen Teil in C geschrieben sind, also in Klammern die Zahlen sind die tausenden Zeilen Code, die wir C-Code noch haben. Ja, der Kernel ist halt so ein minimales Betriebssystem on top of Xen. Dann haben wir die OCaml Runtime, also die Programmiersprache, brauche ich auch noch eine Runtime. Dann haben wir als C-Code in der Krypto-Implementierung halt AES und GMP und SHA-Implementierung und so weiter. Dann TLS, die Protokollimplementierung selbst, hat halt keinen einzigen, kein Stück C-Code. Na, und insgesamt haben wir dann, weiß nicht, 100.000 Zeilen gegen 2,5 Millionen Zeilen. Was wir auch noch gemacht haben, um halt, also wir wollen halt, wir wollen sichere Systeme entwickeln und wir wollen uns sicher sein, dass unsere Systeme sicher sind. Was wir gemacht haben, ist, wir haben versucht, die Community zu überzeugen, unseren Stack mal anzuschauen. Und wir haben hier eine Piñata eingerichtet, also einen Bait, der beinhaltet 10 Bitcoins. Und wenn man erfolgreich sich gegenüber dem Server authentifiziert oder auch als Client, sich, also sowohl die Client als auch die Serverseite haben wir exposed, und wenn man sich da erfolgreich authentifiziert, dann bekommt man den Private Key zu einer Bitcoin Wallet. Ist halt mehr so ein Spiel. Können wir, wie Dijkstra schon sagte, halt nie, also wir können auch hier nicht zeigen, dass es keine Bugs gibt, sondern wir können maximal zeigen, dass welche existieren. Die Resultate von dem Demo-Server, der halt direkt als Unikernel, also direkt auf Xen ausgeführt wird und so ungefähr 7 Megabyte groß ist oder sowas, also die Größe unseres Betriebssystems ist relativ klein im Gegensatz zu Docker oder Linux oder sowas. Gab ungefähr 50.000 Leute, die ihn besucht haben, und dann ungefähr, unter 1.000 verschiedene Leute, die versucht haben, also zumindest eine TLS-Verbindung aufzubauen. Und was da, also jetzt habe ich mal nur die Fehler, also die Leute versuchen über TLS auf unseren Service zuzugreifen, und wir sehen halt verschiedenste Fehler, die wir erzeugt haben oder die Leute erzeugt haben. Und davon ist der Großteil, dass die Record Version unbekannt war. Das kann zum Beispiel neuere Versionen sein, die noch nicht, oder Leute, die halt einfach irgendwas ausprobiert haben. Ist auch der erste Fehler, der tatsächlich auftritt, wenn wir irgendwas vom Wire lesen, und deshalb ist der so häufig. Dann haben diverse Leute keine Zertifikate rübergesendet. Verschiedenste haben versucht, einen Heartbeat zu schicken. Wir haben keinen Heartbeat-Support, deshalb sind die fehlgeschlagen. Dann habe ich vorhin über die Renegotiation und dass das ein Sicherheitsproblem war im Design von TLS. Deshalb forcieren wir, dass Leute, also dass andere Stacks die Secure Renegotiation rüberschicken. Und wenn wir das forcieren, oder da wir das forcieren, haben wir halt auch 500 Clients, die wir nicht gesurft haben. Dann hatten wir einige, wo wir keine Cypher Suite aushandeln konnten. Wir supporten keinen SSL Version 3, da kamen halt auch diverse. Dann haben wir noch verschiedenste andere X509 Fehlermeldungen. Also da haben Leute versucht, mit invaliden Zertifikaten oder mit Zertifikaten, die nicht von unserer CA signiert wurden, sich zu verbinden. Es gab natürlich auch einige, die wo die RS, also wo in den Zertifikaten die Signatur nicht valide war auf dem Zertifikat. Oder auch wo in dem TLS-Handshake, wie zum Beispiel dieses Apple Go-To-Fail, das war ja auch auf einer signierten Message. Und da gab es halt auch diverse, die Messages verschickt haben, die nicht wohl signiert waren. Was halt auch in dem Fall auftaucht, wenn du ein Zertifikat präsentierst und nicht den Private Key dazu hast. Dann überlegst du dir halt irgendwas anderes. Ja, im Endeffekt, was wir erreicht haben, ist eine benutzbare und kleine TLS-Bibliothek. Sie hat keine Memory Management oder Memory Safety Violations. Die Geschwindigkeit ist in meinen Augen akzeptabel, könnte natürlich noch schneller sein. Wir haben sie ein bisschen getestet mit FrankenCert, einem Zertifikatsfuzzer. Dann haben wir das Test Oracle mit den 30.000 Traces und die Pinata gehabt. Und ist interoperiert auch mit verschiedensten Clients, also mit diversen Stacks. Was ich nochmal erwähnen wollte explizit, ist, dass der Programmierstil, der sicherlich auch in anderen Programmiersprachen benutzt werden kann, ich habe die Vermutung, dass er in funktionalen Sprachen einfacher zu forcieren ist. Und der Programmierstil basiert auf automatischem Speichermanagement, also dass man nicht manuell den Speicher hin und her schiebst, was halt immer dazu führt, dass man sehr viel Code schreiben muss, nur um so ein bisschen was zu tun. Wir benutzen Immutable States, so dass man auch nicht vergessen kann. Also Mutable State ist ja, wenn du eine, also du kannst über Mutable States Informationen an eine andere Funktion leiten, die halt dann nicht über, über Parameters und Resultate, die über Parameters und Resultate hinausgehen. Also in unserem Programmierstil ist alles, was eine Funktion bekommt, bekommt sie als Parameter und was sie zurückgibt, gibt sie als Return Value zurück. Und sie fasst halt keinen globalen State irgendwo an, der noch irgendwelche anderen Informationen beinhalten kann. Führt auch dazu, dass unser Code, dass man nur kleine Teile unseres Codes, also die kleineren funktionalen Einheiten, lesen kann und verstehen kann. Und sie haben halt keine, sie benutzen keine Einflüsse von außen, also keine, kein veränderbaren Speicher. Wir haben explizite Seiteneffekte, sowas wie Input-Output, ist halt nicht direkt in unserer Implementierung drin, sondern da gibt es dann eine Library davor, die halt genau die Sachen vom Netzwerk liest und an unsere Implementierung weiterreicht und die Sachen auf dem Netzwerk schreibt. Explizite Fehlerbehandlung habe ich schon erzählt und ja, modulare Interfaces. In der Zukunft wollen wir noch den Charcode ein bisschen schneller machen, glaube ich. Ein paar Features, also wir sprechen schon TLS 1.2 hinreichend und auch mit hinreichend vielen Clients. Aber so ein paar Features wären möglicherweise noch nett. TLS 1.3, wenn es denn kommt, dann wollen wir mit unserem Test-Orakel noch ein paar Tests generieren und dann können wir andere Implementierungen möglicherweise auch testen. Und vermutlich werden wir unseren in OCaml geschriebenen Stack, den man jetzt halt momentan nur aus OCaml benutzen kann, können wir auch als Unix-Library exportieren. Also so, dass man ihn als Shared Library, also als Shared Object hat und laden kann und dann auch aus anderen Programmiersprachen benutzen könnte. Das war's von mir.
Danke, Hannes. So, Fragerunde eröffnet. Wer möchte?
Du hast gesagt, dass ihr die symmetrische Krypto in C habt und die asymmetrische in OCaml. Das habe ich richtig verstanden soweit, ja. Weil bei RSA hat man ja auch alle möglichen Seitenkanalprobleme. Das habt ihr irgendwie hingekriegt, weil, also da gab es ja auch irgendwie diese Timing-Geschichten in Java letztes Jahr und dann auch diverse Geschichten mit Stromverbrauch und Abstrahlung und sonst was.
Also wir haben die tatsächlich nur die Cores in C in der symmetrischen Krypto. Also die Cipher Modes haben wir dann auch in OCaml implementiert, also sowas wie Counter Mode und CBC Mode. Und zu den Seitenkanälen, es gibt da die Bleichenbacher Attacke und die, naja, wenn du halt sagen kannst, dass deine modulare Exponentiation, dass die Constant Time ist, dann wäre das sehr schön, aber darauf vertrauen eigentlich die wenigsten. Und was du stattdessen machst, ist eine Mitigation zu machen, dass du immer noch einen Zufallsfaktor multiplizierst davor und dann kannst du nicht voraussagen oder dann kannst du nicht anhand des Timings die Bits lesen. Und von daher ist unsere RSA-Implementierung an sich, also die modulare Exponentiation, die ist in GMP, findet die statt und ist nicht Constant Time. Aber da wir immer den Blinding-Faktor davor draufnehmen, haben wir halt nicht das Problem der Timing in dem Fall. Und die verschiedene Sachen wurden in Java gefunden und primär war es, ja, es waren Unmanaged Exceptions und so weiter alles und so weiter, was in Java zustande kam. Ja. Genau, da kam durch eine Exception die Timing-Attacke wieder zum Vorschein. Und in OCaml gibt es Exceptions, wir benutzen keine Exceptions. Wir haben auch Interfaces, wo halt keine Exceptions drin vorkommen. Also wir wissen, dass es Exceptions gibt, aber wir benutzen sie nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Exceptions eine gute Sache sind. In dem Fall, weil es ist halt eine implizite Informationsweitergabe und nicht eine explizite. Und wir wollen ja auch die Fehlerfälle explizit behandeln und deshalb haben wir sie auch explizit formuliert.
Du redest von wir. Magst du das mal kurz vorstellen, wer wir ist?
Mhm. Wir ist David, ein Mensch aus Zagreb, den ich seit 8 Jahren oder sowas kenne, der hauptsächlich die Krypto geschrieben hat und die ASN1-Kombinatoren und dann auch das Teile vom TLS-Stack und so weiter. Und dann ich. Und das Projekt haben wir letztes Jahr in Marokko angefangen. Also letztes Jahr war ich im Urlaub in Marokko und da haben wir dann einfach mal angefangen, das zu machen. Also das sind 2 Leute und wir benutzen, also wir reviewen uns auch gegenseitig all unseren Code, all unsere Commits, sodass wir hoffen, dass wir da keine Regressions einbauen.
Was Nerds im Urlaub machen. Weitere Fragen? Dann, Hannes, bleibt bestimmt ja noch einen Moment hier, wenn ihr noch in ein persönliches Gespräch wollt. Bleibt mir übrig zu sagen, am 14. April ist der Datengarten 49, dann zum Thema Zigbee. Würde mich freuen, wenn ihr alle wieder kommt. Den Talk wird es demnächst auf Media.ccc geben. Alle Informationen und auch Ankündigungen für Datengärten, Chaos Radio, alles weitere findet ihr auf dem Twitter-Account oder im Web. Und dann war's das. Und wir schließen hiermit. Viel Spaß noch.